willkommen bei deinem Podcast. Alles beginnt mit einem Traum. Der Podcast für Frauen, die mehr als nur Durchschnitt wollen. Mein Name ist Tanja und ich begleite Frauen in ihrem persönlichen, beruflichen und finanziellen Aufblühen. Mein wichtigstes Credo lautet: Erlaube dir, du selbst zu sein. Denn alles entsteht aus dir heraus. Lass dich verzaubern und hab viel Freude bei der heutigen Folge. Ich bin heute bei der Sandra. Sandra hat hier bei uns im Chiemgau ein Frauennetzwerk ins Leben gerufen und dort habe ich sie kennengelernt. Und als ich beim letzten Mal auf dem Treffen war, habe ich gesagt, dass ich so gern die Frauen mit ihren wundervollen Geschichten in meinem Podcast haben möchte. Und da hat sie sofort gesagt, ja, dann bin ich mit dabei. Und deshalb würde ich jetzt sagen, herzlich willkommen, liebe Sandra.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Also, also, dass ich bei dir im Podcast sein darf und du bei mir zu Hause bist.
Genau, so. Ich habe mich ja heute bei dir zu Hause eingeladen und sitze hier ganz kuschelig auf deiner Couch in deinem wundervollen Tiny House. Ja, vielleicht genau. Magst du dich einmal kurz vorstellen, dass jeder weiß, wer du bist. Erzähl doch mal was über dich.
Ja, ich bin die Sandra. Ich arbeite hauptsächlich im Bereich Grafikdesign, Fotografie und seit kurzem aus Social Media Marketing. Im selbstständigen Bereich bin ich tätig seit ungefähr 1,5 Jahren. Genau, und ich lebe mit Freund und Hund im Tiny House und da arbeite ich auch.
Genau. Ja, wunderschön. Ja, ich schaue mich hier um. Es ist echt ganz, ganz wundervoll. Ich war einfach neugierig, weil du hast bei unseren Treffen ja so viel von deinem Tiny House erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme das zum Anlass, dass wir uns hier persönlich treffen und nicht das Podcast-Interview über Zoom machen. Und es ist wirklich so schön, wie du es beschrieben hast. Magst du vielleicht erzählen, wie seid ihr dazu gekommen, hier in ein Tiny House zu ziehen? Oder gibt es da eine Geschichte dazu?
Ja, also angefangen hat es, wir haben in München schon gelebt, auf einem sehr geringem Raum, in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. Mhm. Und eigentlich habe ich da ursprünglich erst alleine gelebt und dann ist mein Freund irgendwann mit eingezogen, so nach dem Motto, ja, wir gucken mal, wie es läuft und suchen uns dann was Größeres und haben dann festgestellt, eigentlich brauchen wir nichts Größeres. Dann kam irgendwann der Hund dazu und dann kam so diese, ja, Tiny House Thematik auf und wir haben dann auch Urlaub gemacht in einem Tiny House und haben uns sehr, sehr viel, ja, Dokumentationen und so weiter angeschaut und das war so, ja, irgendwie ist dieser Wunsch immer größer geworden, selber eins zu bauen. Und dann war Corona und wir haben das dann so als Testlauf sozusagen gesehen, ob wir quasi Corona im Homeoffice zu zweit in einer 1,5-Zimmer-Wohnung schaffen oder
okay,
nicht.
Okay, ja.
Also es waren damals 36 Quadratmeter und ja.
Das war dann die Prüfung davor.
Das war die Prüfung, genau. Ja, viele fragen uns dann immer, wie macht ihr das, wenn man sich mal streitet oder so? Dafür haben wir den Hund.
Die eine darf dann mit dem Hund raus.
Genau. Das ist dann so, okay, heute, normalerweise ist das so unser Mittagsritual. Also heute ist mein Freund in München im Büro. Aber wenn wir beide zu Hause sind, dass wir halt mittags zusammen dann einfach eine Stunde spazieren gehen und wenn es wirklich mal kracht, dann geht einer alleine. Genau. Und danach ist eigentlich alles schon wieder ein bisschen besser, sag ich.
Genau. Okay. Ja, weil das ist ja eine bewusste Entscheidung, auf so engem Raum zu leben.
Ja, also es hat natürlich auch nachhaltige Gründe. Also wir haben das Haus ist komplett aus Holz gebaut, also auch mit Holzwolle gedämmt. Das ist eben auch nicht so ein klassisches Leichtbau-Tiny House, was halt die meisten Anbieter in Deutschland auch machen, weil unser Haus ist eigentlich ein Modulhaus, weil das ist eigentlich zu schwer, um regulär als Tiny House zu gelten. Deshalb steht es auch nicht auf einem Trailer, sondern es steht auf einer LKW-Wechselbrücke, nennt sich das. Das ist quasi so eine Plattform für Container eigentlich. Und das hat so Stützen unten und es kann quasi mit einem LKW aufgenommen werden und versetzt werden. Okay. Also das geht schon, aber wir können es jetzt nicht selber bewegen. Und an sich ist es halt massiv gebaut, also die Wände sind, ich glaube, 21 cm dick und ist quasi in Deutschland auch baugenehmigungsfähig, weil so ein klassisches Tiny House hast du halt das Problem meistens, dass man die Dämmwerte nicht erreichen kann, damit es überhaupt baugenehmigungsfähig ist. Genau.
Also Tiny House ist nicht gleich Tiny House, so
Nein.
wie man das vielleicht denkt, wenn man halt also gar keine Ahnung hat. Also
Ja,
bist du dann in der Zeit so zur Tiny House-Expertin geworden?
ja, mittlerweile schon. Es gibt so viele Richtlinien, Regeln und wenn man dann eine Baugenehmigung beantragen will, muss man sich auch an alle Regeln halten, die quasi ein großes Haus erfüllen muss.
Okay,
Und
aha.
es ist alles sehr, sehr viel komplizierter, als ich am Anfang dachte. Ja, aber an sich ist es eine wahnsinnig schöne Sache, drin zu wohnen. Also ich fühle mich hier super wohl. Das ist halt wie so ein, ja, wie so ein kleines Chalet, was man vielleicht aus dem Urlaub kennt.
Ja.
So eine Hütte. Also hier ist alles aus Holz und ich finde, das ist ein wahnsinnig angenehmes Raumklima. Also
Also man riecht es auch, das habe ich sofort gemerkt, als ich hier reingekommen bin, so dieser frische Holzduft.
das ist total faszinierend, weil ich finde es mega schade.
Du
Manchmal,
merkst es
ich
nicht
merke es
mehr.
nicht mehr,
Ja,
nein,
das.
weil das ist wirklich so, wenn wir irgendwie eine Woche bei Edis Familie waren oder im Urlaub oder so und dann kommen wir wieder rein und dann genieße ich das wirklich so die ersten Stunden, weil dann nimmt man den Geruch nochmal so
Ja,
wahr
ja.
und nach einer Zeit neutralisiert es die Nase auch. Und das ist auch so, wenn ich einen Tag weg bin, trotzdem rieche ich es nicht. Aber
Das glaube ich, ja, weil das schon dein Normal ist. Es
genau.
ist ja oft auch bei einem Parfüm so, dass
Ja.
viele dieses über langen Zeitraum nehmen, selber es gar nicht mehr wahrnehmen
Ja.
und dann immer mehr, immer mehr. Und ja, so wird es wahrscheinlich sein. Aber ich habe sofort gemerkt, dass ich reingekommen bin.
Ja, das sagt eigentlich jeder. Nur, also ich merke tatsächlich, wenn ich so eine Woche oder zwei weg war, dann nehme ich es wieder wahr, aber auch nur so für einen kurzen Zeitraum.
Ja.
Aber so an sich, ich dadurch, dass ich es ja weiß und dass ich das Gefühl auch habe, weiß ich ja, okay, es ist da und es ist toll. Und ich,
Gut, und du weißt ja, welche Baumaterialien verwendet worden sind. Da warst du ja
genau.
live mit
Genau, also ich habe, das hat sich irgendwie dann so ergeben. Das ist quasi das zweite Tiny House, das wir geplant haben. Das erste Haus, das wir bauen lassen wollten, das ist leider nichts geworden, weil der Anbieter dann insolvent gegangen ist, mit der Hälfte unseres Kapitals. Das war nicht so schön.
Ups, aha.
Da haben wir ziemlich viel Geld verloren und dann war
Hat
das
euch
aber
aber
so.
nicht davon abgehalten, dran zu bleiben.
Ja, wir waren so ein bisschen in der Bredouille, weil der hat nicht so ganz fair gespielt und hat uns ganz lange hingehalten und hat gesagt, das liegt so an den an der Materialknappheit. Das war damals im ersten Lockdown, als dieser Frachter im Suezkanal feststeckte und so. Zu dem Zeitpunkt hätte eigentlich unser Haus gebaut werden sollen und der hat uns dann halt, das war ja da auch überall in den Nachrichten, dass gerade so Baumaterialmängel
Ja, genau.
sind. Und damit hat er uns halt über Monate hingehalten und das Problem war, dass wir halt unsere Wohnung schon gekündigt hatten. Und wir hatten ja auch alles verkauft. So.
Ja, weil irgendwie habt ihr euch ja wahrscheinlich nochmal verkleinern müssen, obwohl ihr
Genau.
schon aus der kleinen Wohnung gemeinsam wart, aber
Genau.
irgendwie, also irgendwie so umschaut, hat ja alles irgendwie seinen Platz, oder? Also jedes Drum, was mehr dazu kommt, für das musst du eigentlich wieder eins gehen lassen,
Ja,
oder?
richtig. Also wir haben auch immer noch, also es ist alles gerade auch ziemlich vollgemüllt. Wir haben auch immer noch so viel Zeug, definitiv. Und ja, aber der Punkt war halt vor allen Dingen auch, dass du halt hier eigentlich nicht mit normalen Möbeln wohnen kannst. Also wir haben halt quasi im Vorfeld, quasi bevor das Haus gebaut wurde, hatte ich schon alle Möbel reingeplant. Also viele habe ich halt auch
Okay.
selber gebaut.
Ja.
Also zum Beispiel der Schreibtisch. Wie du siehst, da ist das E-Piano von meinem Freund drin
Ach, das
verbaut. Das kann man
muss.
halt so aufklappen und dann,
Aha.
das war so die größte
Dass es halt so
Herausforderung.
mehr Funktionen einfach
Genau.
hat.
Und
Genau.
so die Couch, auf der wir jetzt sitzen, ist quasi auch unser Speicher. Also es ist eigentlich eine IKEA-Couch, aber die ist halt auch nicht mehr so, wie sie vorher war, sondern ich habe die halt höher gesetzt sozusagen und habe da
Okay.
drunter so einen Kasten gebaut. Da ist halt, sind halt so Koffer und meine Studio-Equipment von der Kamera und alles mit drin. Also teilweise
Ja,
eh dort
ja.
seine Skisachen. Also es ist, passt erstaunlich viel rein.
Ja klar, so Saisonsachen hast du ja auch. Du kannst
Ja.
vielleicht für den Moment einziehen. Also wenn ich jetzt dran denke, im Urlaub, wir haben so Mobile Homes halt gehabt, die sind
Ja.
von der Größe ähnlich, aber da habe ich halt nur für den Moment meine Sachen dabei
Ja.
und ihr habt ja doch für alle Jahreszeiten und
Genau, das ist ja auch so ein bisschen die Herausforderung. Ja, vor allen Dingen im Kleiderschrank, weil wir haben halt den Kleiderschrank, den teilen wir uns halt und der ist jetzt schon, der ist schon kleiner als wahrscheinlich bei den meisten Frauen für sich alleine der Schrank. Das war so echt die größte Herausforderung, aber ich habe
Ja.
tatsächlich jetzt auch angefangen, weil der so voll war, dadurch, dass wir halt so zweit den nutzen und mein Freund halt relativ viel Sport macht, also der hat so wahnsinnig viel Sportklamotten. Und ja, jetzt mache ich schon immer die saisonmäßig meine Kleider, so Winterkleider hängen jetzt gerade im Schrank und die Sommerkleider sind in unserem Speicher, also
Okay,
unserer
ja, dass du
Couchklappe. Genau, damit es so ein bisschen nicht ganz so eng ist und nicht ganz so gestopft, aber man muss sich natürlich wirklich entscheiden. Also gerade wenn man irgendwie ein neues Stück Geschirr oder so haben möchte, was einem gefällt, dann wird halt wieder was aussortiert. Also ich gehe dann halt auch regelmäßig auf den Flohmarkt und es ist ja auch was Schönes, da irgendwie Dinge loslassen, also
Ja.
so an sich.
Definitiv, ja, hat auf jeden Fall was. Also wir wohnen in einem großen Haus und wir haben immer definitiv viel zu viel Sachen, weil das einer kommt in den Keller, kommt in den Keller. Und wenn du den Platz nicht brauchst, dann
Stellst du es halt hin
stellst du es halt hin,
und
ja.
dann vergisst man es halt. Schlimm wird es dann, wenn man umziehen muss.
Ja, genau.
Ja, nee, also ich weiß nicht, bin in meinem Leben jetzt 14 Mal umgezogen oder
Oh,
so.
wow.
Und jetzt zuletzt hier eingezogen sind wir, glaube ich, mit 26 Kartons. Also nicht so wahnsinnig viel. Für zwei Personen.
Ja.
Genau, und ja, die Idee war halt insgesamt, also nicht nur bei dem Bau vom Tiny House, sondern das kleine Leben ist ja insgesamt auch nachhaltiger, wenn du weniger Ressourcen verbrauchst. Also weil zum einen diese ganze Thematik mit, man muss Dinge aussortieren, wenn man was Neues haben will, das du überlegst halt schon genau, brauche ich das jetzt oder brauche ich es nicht? Das heißt, du konsumierst
Genau,
halt
ja.
insgesamt schon sehr viel weniger als.
Du gehst bewusster halt an die Sache ran, wo ja
Ja.
sonst einfach ja konsumiert wird, weil ich es für den Moment haben will. So dieser Kick für den Augenblick ist es ja
Genau,
oftmals.
ja, also
Und ganz viel braucht man nicht wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, oder?
richtig.
Ja.
Und es ist halt von Haus aus so, dass du halt, du machst jetzt eigentlich keine Spontankäufe. Also Spontankäufe mache ich höchstens bei Lebensmitteln, weil das ist halt so, okay, die man braucht man halt wieder, die nehmen nicht dauerhaft den Platz weg und
Genau,
alles
genau.
andere ist halt so, ja. Brauche ich es wirklich? Und wenn ich halt wirklich so ein Teil dann irgendwie ein paar Tage gar nicht aus dem Kopf kriege, weil ich es wirklich so schön finde oder so der
Dann
Meinung
hängst du dann
bin,
fest. Ja,
genau. Aber so
ja.
an sich, ja, überlegst du halt sehr viel genauer. Und darum geht es halt auch, weil, ja, also es geht ja nicht nur darum, dass wir halt auf dem kleinen Raum viel weniger Ressourcen verbrauchen, also gerade was Heizen, Strom und so weiter angeht.
Genau, ja.
Ja, also im Moment, dadurch, dass wir noch keinen offiziellen Standplatz haben, ist es bei uns halt Wasser auch gerade eine krasse Ressource sozusagen. Also also wir stehen hier im Garten von meinen Eltern, so halblegal. Und ja, also wir sind halt nicht ans Wassersystem angeschlossen. Und Strom bekommen wir halt auch übers Haupthaus, aber das ist im Winter auch kein Problem. Also da gibt halt eine Leitung, die wir halt quasi rübergezogen haben. Also das Haus ist quasi wie so ein Camper, so eine Steckdose. Und darüber beziehen wir halt den Strom. Und jetzt seit letzten Sommer haben wir halt die Wasserleitungen auch fertig. Und in den Sommer und Herbst war es auch kein Problem. Wir haben quasi den Trinkwasserschlauch vom Gartenanschluss meiner Eltern rübergezogen. Aber im Winter ist halt die Problematik mit dem Einfrieren.
Ja, genau.
Das heißt, genau, also grundsätzlich haben wir schon mal im Tiny House kein Schwarzwasser, also kein Toilettenwasser, sondern nur Grauwasser, also vom Abwaschen, Zähneputzen, im Sommer eben auch duschen. Und fangen das quasi in einem aktuell 160 Liter Tank auf und entsorgen es dann wieder übers Haus sozusagen, über
Okay.
den Hauskanal. Und dadurch, also im Sommer hatten wir halt den Zulauf mit Frischwasser über den Schlauch geregelt und jetzt gerade haben wir aber halt auch einen Frischwasserkanister mit einer Pumpe. Aber da muss das Wasser halt auch rein. Das
Okay.
heißt, wir haben jetzt schon mal. Also die Problematik ist halt, 100 Liter verbrauchst du halt super schnell normalerweise. Also klar, wenn du keine
Da
Toilette
achte ich
hast.
gar nicht drauf. Also das
Ja,
ist, wenn du das
ja.
jetzt so erzählst, du kennst genau die Zahlen, Daten, Fakten und ich denke mir so, ja, klar, wir benutzen es halt einfach. Also es ist auch da wieder ein ganz anderes Bewusstsein, was du natürlich dann dafür
Ja, das
hast.
ist so
Ja.
im Moment gezwungenermaßen, das ist auch so gerade jetzt im Winter der größte, ja, Nervpunkt, sage ich jetzt mal, weil diese 100, also wir gehen gerade auch, also waschen und duschen machen wir gerade drüben bei meinen Eltern, weil es einfach zu viel Wasser verbrauchen würde, müsste ich den
Okay.
Kanister jeden Tag auffüllen.
Ja.
Ein großer Vorteil ist, dass wir eine Trockentrenntoilette im Haus haben. Das ist quasi die Weiterentwicklung von einem Plumpsklo im Grunde genommen. Also ist, der Unterschied zum klassischen Plumpsklo ist, dass es zwei Tanks sozusagen hat. Also das wird fest und flüssig getrennt. Und dadurch hast du nicht so eine krasse Geruchsbildung, wie wenn es zusammenkommt, weil beim klassischen Plumpsklo ist ja quasi, wenn das Ammoniak aus dem Urin sozusagen die Feststoffe zusammenkommt, dann fangen die Bakterien an zu stinken. Und durch das Trockentrennen hast du diese Geruchsbildung nicht so. Und
Okay. Also ich kenne das jetzt nur, wenn wir auf den Berg gehen und da gibt es hin und wieder dann noch diese Plumpsklos und die riechen halt sehr unangenehm.
ja, aber da ist ja eben, da wird's eben nicht
Genau,
getrennt,
da wird es
genau.
nicht getrennt, ja
Genau,
genau.
aber du würdest das, die Tür zum Badezimmer ist offen, dann würdest du es wahrscheinlich jetzt auch riechen.
Okay.
Genau, aber dadurch haben wir schon mal einen viel geringeren Wasserverbrauch, weil du halt nicht hinter jedem Toilettengang 5 bis 10 Liter Wasser nachkippst.
Ja, klar.
Das macht schon mal einen großen Unterschied und so kommen wir mit den 100 Litern, kommen wir so 3 bis 4 Tage aus, je nachdem. Ja, was man halt alles, also wie viel man kocht, wie viel man abwäscht und so weiter. Also im Moment machen wir es halt für Zähne putzen, Gesicht waschen, abspülen, kochen, so, das ist der Wasserverbrauch. Und ja, der Vorteil ist, ich habe dann immer die Ausrede, ja, ich kann jetzt nicht ganz so viel und gründlich putzen, weil
Gut, du hast jetzt auch nicht so viel
Nein. Genau, also sind halt so klar, ja, du achtest halt wirklich auf jeden Wasserverbrauch, so, ja, also wie oft muss dann die Spülmaschine laufen?
Ja, und gewisse Dinge braucht man. Also, du hast es gerade gesagt, Spülmaschine. Also, habt ihr eine
Ja,
Spülmaschine?
wir haben eine
Soll...
Spülmaschine, also da, also die
Aha.
Möbel, die wir hier drin haben, also ich habe das Haus komplett selber geplant, also
Ja,
jeden
ja.
Quadratzentimeter und vieles ist ja auch doppelt genutzt, also unsere Treppe zum Beispiel ist ja gleichzeitig unsere Kommode so für, ja. Alles mögliche Equipment, Unterwäsche, Hundefutter, so alles da drin. Braucht man ja, der Hund,
Schade, dass
der
wir
braucht
jetzt
auch
kein
noch.
Bild haben,
Ja, wir können auf jeden Fall hinterher noch ein paar Fotos machen, wenn du es dann bei
weil.
Instagram postest.
Auf jeden
Genau,
Fall, ja.
ja, wir waren ja mit unserem Tiny House auch schon in diversen Magazinen und Tageszeitungen. Genau, weil die Leute natürlich wahnsinnig spannend immer finden, wie geht das? Aber es geht schon. Also grundsätzlich halte ich das Konzept auch für super und richtig, halt wirklich nur den Platz zu einzunehmen, den man braucht. Weil kommt ja auch so von diesem Gedanken, insgesamt wie viel Fläche, also wenn man jetzt mal auf die Weltbevölkerung geht und wie viele Menschen es gibt, wie viel Fläche der Einzelne eigentlich zur Verfügung hätte, damit es fair aufgeteilt ist, so ungefähr. Und wir bauen uns halt eine Villa nach der anderen dahin und das ist ja auch eine wahnsinnige Flächenversiegelung und die hast du halt mit dem Haus gar nicht.
Definitiv nicht, ne?
Und diese Wohnkonzepte, dass halt jeder so seine riesen Villa dahin stellt, das ist halt auch überholt, weil es halt zum Beispiel hier im Ort ist es auch, gibt Siedlungen, da haben halt damals also als ich zur Schulzeit war, zum Beispiel auch die Eltern von Schulfreunden da gebaut. Und jetzt sind halt in dieser Siedlung, diese ganzen 200 Quadratmeter Häuser, wohnen halt nur noch 2 Personen drin, weil,
Das,
ja,
kenne
weil
ich
die
auch,
Kinder dann
ja,
ausziehen und dann
definitiv, ja.
will man nicht wegziehen, weil man hängt ja am Haus, ist ja das so das eigene. Das ist halt schon mal so dieses, ja, dieses viele Besitzen und so auf seinem Besitz drauf hocken und so. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems mit, weil so ein Modulhaus, also unser Haus ist theoretisch so angelegt, dass du es mit einem zweiten Modul erweitern könntest, wenn du es jetzt irgendwie aus, ja, Gründen mehr Platz bräuchtest, keine Ahnung, wenn wir jetzt doch irgendwann ein Kind möchten oder so weiter, dann kannst du aber auch sagen, okay, wenn es jetzt zwei Module sind und du kannst es hernach wieder trennen, kann das Kind das Modul dann auch mitnehmen und irgendwie zum Studieren gehen oder so. Also wenn man halt einfach
Ja, gleich
den
nochmal
Gedanken so
weitergedacht.
weiterdenkt, genau, also das. Also nicht nur die nachhaltige Bauweise, sondern halt auch das nachhaltige Konzept dahinter. Also was passiert eigentlich, wenn, ja, was ist in 5 oder 10 oder 20 Jahren mit dem Haus? Und wir wollten halt, also wir haben uns viele Hersteller angeschaut und Wir wollten halt nicht eine Sondermülldeponie bauen, weil Baustoffe und Bauindustrie ist halt mit einer der größten Umweltversündiger sozusagen.
Ja.
Und hier ist halt eigentlich alles aus Holz, Holzwolle als Dämmstoff. Wir haben auch hier drinnen eigentlich bis auf die Deckenplatten nichts gestrichen. Das ist alles unbehandelt. Und du kannst es halt hinterher viel besser wieder recyceln. Und das ganz viele Baustoffe kannst du halt einfach nicht recyceln. Und ich glaube, da muss halt insgesamt, also es gibt ganz, ganz viele tolle neue Lösungen und Ansätze, wenn man sich mal in die Thematik so ein bisschen reinliest, was eigentlich heutzutage alles möglich ist, und was es da ja für Entwicklungen auch in der Bauindustrie gibt. Aber die meisten setzen halt dann letztendlich auf billig.
Auch billig und herkömmlich und dann, ja, macht man halt, wurde halt immer schon so gemacht und
Ja.
bei dir ist ja ein sehr großer Wert Nachhaltigkeit, so wie du auch immer erzählst, in allen Bereichen und dann hast du dich halt eben speziell eben auf diese Thematik da dann, ja, wahrscheinlich informiert und kennst dich deswegen halt auch so gut aus.
Ja, ich bin jetzt kein Bauspezialist. Also ich habe tatsächlich das Haus komplett mit selber gebaut. Also ich war 3 Monate bei dem Zimmerer vor Ort und habe also das Projekt auch so ein bisschen fotografisch mitbegleitet. Ja, und habe eigentlich fast jedes Teil von meinem Haus einmal selber in der Hand gehabt. Und den Innenausbau habe ich dann ja hier mit meinem Papa zusammen selber gemacht nachher. Also
Also
Papa.
es ist quasi gefertigt worden, also dort.
Der Rohbau sozusagen, genau. Also als
Aha.
wir das im Juli vor 2 Jahren wurde das hierher gebracht und da hingen noch die Kabel aus der Wand und hier die Deckenplatte war noch nicht drin. Also es war quasi die Hülle von dem Haus, die Fenster waren drin.
Und dann habt ihr es hier
Genau.
fertiggestellt.
Aber da war auch kein Boden drin und nichts. Also das
Okay.
haben wir alles komplett dann in Eigenleistung gemacht und ja, die ganzen Möbel. Also klar, wir haben teilweise Möbel auch gekauft, also haben aber da auch darauf geachtet, dass das alles Holz ist. Und jetzt die Küchenzeile zum Beispiel, wenn du dir die anschaust, das ist eigentlich eine fertig gekaufte Küchenzeile aus Holz und die ist aber höher gelegt, dass so
Ja.
quasi da Spülmaschine und Backofen übereinander passen. Weil normalerweise wäre die so 5 bis 10 Zentimeter niedriger. Genau, und dann habe ich es halt alles ein bisschen umgebaut und umkonstruiert. Und
Passend gemacht.
genau, es ist halt wahnsinnig schwierig, für so ein kleines Haus passende Möbel zu finden. Genau, und deshalb ist eben ja ganz viel selber gebaut und ja, war ein Riesenprojekt, auf jeden Fall. Sehr
Auf
viel
jeden Fall.
Zeit.
Aber sehr, sehr kuschelig.
Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast das Projekt fotografisch begleitet. Das ist ja auch etwas, was du ja beruflich machst. Du fotografierst beruflich, oder?
Genau, ja. Also, ich bin ursprünglich gelernte Fotografin und habe dann aber eine Zusatzausbildung zum Multimedia-Designer gemacht, weil ich, ja, ich habe überhaupt nicht nachhaltig 4 Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet als Fotografin nach meiner Ausbildung und hatte das dann alles so ein bisschen satt, aber ja, rückwirkend betrachtet würde ich das aus ökologischen Gründen wahrscheinlich auch nicht mehr machen, aber ich wollte halt damals die Welt sehen und hatte keine Kohlen und dann habe ich so geguckt, ja, was gibt es halt für Möglichkeiten zu reisen und irgendwie trotzdem, ja, das irgendwie auch zu finanzieren und bin dann 4 Jahre um die Welt geschippert und habe dann ganz lange in Hamburg gelebt und bin da so ein bisschen in die Verlagsbranche reingekommen, habe da als Grafiker und Bildredakteur gearbeitet, in einem der größten Verlagshäuser, ja, Deutschlands und sogar Europas. Genau, und bin dann aber irgendwann habe ich halt festgestellt, okay, Hamburg ist zwar schön und gut und Wasser und Schiffe auch, aber ich komme aus den Bergen und ich will
Ja,
wieder nach Hause.
ah,
Genau.
das kann ich ja schon nachvollziehen, ja.
Genau, und ja, und halt auch, ja, ich bin. Ja, meine Familie ist mir halt wahnsinnig wichtig und die sind halt alle hier. Und dann, ja, bin ich 2017, glaube ich, zurück nach München. Habe dann da auch zunächst bei Funke gearbeitet und dann später bei einem kleineren Verlag. Und bei Ein Herz für Tiere in der Redaktion habe ich als Art Director 2 Hundemagazine betreut. Und da ist so, also ich war schon immer so, Tiere waren schon immer wahnsinnig wichtig für mich. Ich habe auch während ich auf dem Schiff noch war, dann zwischendurch mal so einen Monat Volontariat in Namibia gemacht, auf so einer Wildtierfarm, die eben so, ja, verwaiste Wildtiere aufgepäppelt oder kranke Tiere oder die man halt nicht mehr auswildern konnte, da versorgt haben. Und das war auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Jetzt irgendwo mitten in der Wüste ein Wasserloch mit meinem Handabdruck drin, den wir da gegraben, und detoniert haben. Genau. Ja, und über ein Herz für Tiere bin ich dann eigentlich, habe ich mir dann noch intensiver Gedanken gemacht, so zum Thema Tierschutz. Und ja, und das war so auch das erste Mal die Erfahrung, dass so mein Umfeld mit den direkten Kollegen, dass da über die Hälfte Vegetarier waren. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch Fleisch gegessen und habe mich zwar schon immer geguckt, okay, wo kommt das Fleisch her und so weiter. Und wir haben dann auch eben relativ viele Reportagen über Tierschutz und so gehabt. Und ja, dann bin ich darüber eigentlich so erstmal in die vegetarische Richtung gekommen, indem ich halt, ja, das war der Punkt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Aldi Bio-Fleisch und Bio-Fleisch vom Demeter oder, ja, Hermannsdorfer in München? Ist ja relativ eine gute Adresse. Was ist der Unterschied?
Ja,
So. Und
aber spannend, weil du gerade sagst, ja, anderes Umfeld und auf
ja.
einmal wieder anderes Bewusstsein und
Genau, ja. Also da war ich auch das erste Mal, dass ich in meinem Team direkt mit einer Veganerin zusammengearbeitet habe. Und das war für mich damals noch so komplett, also das wird also das kann ich nicht. Also so dieses sich damit auseinanderzusetzen mit dieser Fleischthematik, wo kommt eigentlich das her? Und so diesen Bezug hatte ich davor halt irgendwie, ja, mich nie befasst oder auch verloren oder wie auch immer, weil ich da.
Ja, man macht halt das, was man kennt und
Genau.
hinterfragt das halt oft gar nicht so. Ich meine, mittlerweile hat sich das jetzt schon ganz viel geändert, weil das Bewusstsein dafür jetzt auch, finde ich, schon jetzt überall ja, zum Thema gemacht wird, was ich auch echt gut finde. Aber sonst hat man isst halt das, was man kennt als Kind und führt das halt so weiter und macht sich eigentlich gar nicht so groß Gedanken drüber. Also so kenne ich das zumindest auch.
Ja, und aber wenn du dir halt so ein kleines Kind anschaust, also die meisten Kinder sind ja total fasziniert von Tieren. Also ich sehe es
Ja.
jetzt gerade an meiner kleinen Nichte, die ist jetzt irgendwie 4 Monate und die hat überhaupt keine, also wenn Hannah bellt oder so, diese von vornherein haben wir sie auch mit Hannah quasi, ja, also Hannah an sie
Also Hannah ist
gewöhnt.
dein Hund.
Hanna ist mein Hund,
Ja,
ja,
genau,
genau. Ist
das war.
nicht der als
Ja,
Friede, genau.
ich wollte nur das ganz kurz hier
Ja,
sagen.
genau. Ja, genau. Und die ist total fasziniert. Also wenn da irgendwie, letztens war ich mit einer Freundin, mit einem zweiten Hund und da saß sie nur noch da mit solchen Augen ja, auch wenn man irgendwie so Kinder im Streichelzoo so oder sowas beobachtet, die wollen ja mit dem Tier interagieren. Da
Genau,
wird
ja.
sich irgendwie kein 2-, 3-jähriges Kind dahinstellen und sagen, Mama, können wir das bitte auf den Grill legen? Das ist halt, dieser Bezug ist nicht
Ja.
da dieses Tier, was ich eigentlich süß und flauschig finde, zu dem Wiener Schnitzel, was dann abends auf meinem Teller liegt. Und das
Genau.
ist so das Problem, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass es von klein auf so anerzogen wird, dass es A, normal ist, Fleisch zu essen und B, dass dieser Bezug von dem lebenden Tier, was ich eigentlich lieb haben will, zu dem, was ich da esse, nicht mehr da ist. Und ich habe halt mich, ja, ich habe diese Tür aufgemacht und
Also
den.
dort, wo du quasi in einem Verlag gearbeitet hast, wo du dann
Genau.
in ein anderes Umfeld gekommen bist, da hast du für
Da
dich
habe
die
ich, das,
Tür
da habe
aufgemacht.
ich für mich die Tür aufgemacht und habe da einfach dann relativ schnell festgestellt, okay, es gibt halt irgendwie kein Fleisch von glücklichen Tieren, sondern nur von Toten. Und der Weg dahin ist immer mit Leiden verbunden, egal wie
Ja.
gut das Tier gelebt hat, weil am Ende des Tages steht halt der Transport zum Schlachthof und der Schlachthof ist halt das Grauen, einfach nur. Und all das, was das Tier in dem Moment ja auch erlebt, an Stress und so weiter, Angst und Panik, das geht ja auch alles in das Fleisch letztendlich über. Und ja, auf jeden Fall, als ich mir das so ins Bewusstsein gerufen habe, war für mich halt der einzige Weg, okay, ich werde kein Fleisch mehr essen.
War das dann radikal oder weil ich habe letztes Mal von dir, du hast so ein tolles Video gemacht auf Instagram, wo du ein bisschen diese Geschichte erzählt hast, da hast du gesagt, es war ein Prozess.
Also
Also
hast
der Schritt zum Vegetarier war radikal.
der war
Also
radikal,
der war radikal. Also das war so, okay, ich habe mich halt auf diese Recherche begeben und mir sehr viel Beiträge dazu. Also du kommst ja, wenn du einmal anfängst, kommst ja von einem ins nächste und so weiter. Und also sehr viel gelesen dazu, Reportagen angeschaut. Und dann war der Cut zum Vegetarier war radikal. Also das war für mich in dem Moment die einzig stimmige Lösung. Okay. Und der weitere Schritt zum Vegan, das war dann einfach noch ein Prozess, weil zum einen war natürlich am Anfang, also wenn man halt jemand, also ich habe gern Fleisch gegessen, zu meiner Schande auch so Dinge wie Entenstopfleber, es hat mir einfach geschmeckt, aber ich habe halt einfach mir keine Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich ist und wo das herkommt und so weiter. Und ja, im Endeffekt war das dann, gibst du ja schon einen Teil auf. Also du gehst ja aus deiner eigenen Komfortzone, von dem, was du kennst, gehst du raus. Aber du hast ja einen Grund, warum du es machst. Und das ist in dem Moment halt der ethische Grund. Also nicht, weil es mir nicht schmeckt oder weil, keine Ahnung, weil es einfacher ist oder wie auch immer. Es ist nicht einfacher. Also gerade wenn du in Bayern lebst, ist halt meistens gibt es zwei vegetarische Gerichte auf der Karte. In den meisten klassischen Restaurants sind Käse, Spätzle
Ich
und
wollte jetzt auch gerade sagen,
Gartensalat.
so ging es uns letztens auch, genau, als wir wo waren, und vegetarisch oder Fleisch, ja, vegetarisch, okay, dann gibt's halt.
Käsespätzle.
Genau,
Genau, Punkt. Vielleicht noch ein Salat mit Kaspersknödel, Punkt.
ja, genau.
Aber so, ja, dieses, aber natürlich gibst du auch ja eben ein Stück von deiner Komfortzone auf, weil ja, du machst dir Gedanken drüber, du gehst halt Dinge, die du gerne isst, streichst du halt von deiner Liste. Also dadurch, dass ich vorher schon oft vegetarisch gekocht habe, also nicht immer mit Fleisch, also ich war jetzt kein jemand, der jetzt jeden Tag irgendwie Wurst und Fleisch auf dem Tisch hatte, also, aber trotz alledem, ja, gerade so Grillsaison, also so Sachen wie im Biergarten Grillhändel essen oder ja, einfach mit Freunden an der Isar grillen und da ein paar Würstel draufschmeißen. Das ist halt plötzlich, musst du dir halt
Es geht auch
irgendwie.
schnell und ist praktisch und du denkst nicht drüber nach. Also
Genau,
genau, ja, und
ja,
das
und.
gibst du auf oder da, also muss halt irgendeine Veränderung findet
Es
halt da
muss eine
statt.
Veränderung stattfinden. Und da war am Anfang halt auch so dieses, und ich war von Haus aus immer mehr der Käseesser als Fleischesser. Also Käse war für mich so, Käse war schon auf der Tagesordnung definitiv. Ich habe auch wahnsinnig viel mit Feta und so gekocht. Und dann ja, war das auch so ein bisschen so eine Trotzreaktion. Ja, jetzt hast du ja schon das aufgegeben, jetzt gibt es nicht auch noch das auf. Und dann haben wir aber. Also mein Freund ist dann immer sehr viel extremer. Der hat zwar am Anfang war das dann so, ich habe dann gesagt, also ich kaufe kein Fleisch und Wurst mehr ein. Wenn du es haben willst, musst du es dir selber kaufen.
Also, ihr
Ja.
seid nicht gleich den Weg gemeinsam
Nee,
gegangen,
nee.
sondern du hast für dich eine Entscheidung
Ich habe für mich
getroffen.
eine Entscheidung getroffen, genau. Und das war, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, 2019, irgendwie im Frühsommer oder so, Mai oder so. Und genau, und habe dann für mich entschieden, ich kaufe es nicht mehr, wenn du es haben willst, kauf es dir selber. Ich koche es auch nicht mehr, wenn du es kochen willst, kauf es dir selber. Und dann war für ihn so, nö, ich bin auch nicht so der Fleischtyp, also wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es halt irgendwie, wenn ich unterwegs bin mit den Jungs oder im Büro, wenn ich mir dass ich mir da meine Currywurst hole oder so. Aber dann für ihn war das fein, dass zu Hause gibt es nur noch vegetarisch. Und dann kam eben dann ein Dreivierteljahr später kam dann der erste Lockdown und dann ist er quasi aus dieser Thematik heraus nicht gezwungen, aber er hat dann gesagt, ja komm, ich mache das einfach mit. Also die Currywurst jetzt hat mir eh nicht geschmeckt. Ich gehe jetzt mit Vegetarier. Und er war dann aber so, ja, so ja, wenn wir jetzt aber zu Hause sind bei meiner Familie und mein Vater will da irgendwie beim Döner holen oder hier die Familie kommt aus Kasachstan. Und da gibt es halt so ein Nationalgericht, Pelmeni heißt es, und so wie so Ravioli mit Hackfleischfüllung.
Ja, stimmt, das
Also
kenne
das
ich.
war so sein Lieblingsessen. Also das
Ja.
hat er so, ich
Sind
mache
wir
das
dann
jetzt
auch
zu Hause. Ja,
Kindheitserinnerungen da miteinander
genau.
verbunden?
Also wenn wir dann bei meinen Eltern sind, dann setze ich halt aus. Und dann war aber, als wir dann dort waren, hat er es trotzdem durchgezogen. Und es war für ihn so wie so ein, hey, also wenn ich es da kann, dann kann ich es halt überall. Und er war dann aber so der Erste von uns beiden, der dann in das Extremere, also ins Vegane gehen wollte.
Ach so, es hat dann umgeschwappt. quasi.
Ja,
Also
ja.
erst
Also
hast ja
ja.
du für dich die Entscheidung
Ja.
getroffen, er hat dann irgendwo so ja mitgezogen und dann war er derjenige, der den nächsten Schritt gegangen ist.
Ja, wollte. Also es war dann schon so, okay, wir haben dann so vegane Tage gemacht und oder mal eine vegane Woche oder halt, was weiß ich, irgendwie eine, zumindest abends immer. Also wir haben dann zumindest geschaut, dass es Minimum ein Gericht pro Tag vegan ist. Und ja, und ich war aber halt, irgendwie war ich noch nicht bereit, meinen Käse aufzugeben.
Also ja, das
Ja.
kann ich sehr, sehr gut
Und es ist halt,
nachvollziehen.
und das macht es halt auch noch mal schwieriger. Also das, du hast dann auch schon so, weil auch, ja, bei der Familie so, ja, vegetarisch, okay. Also bei meiner Familie, also meine Mutter ist schon gefühlt ewig Vegetarier, da war das, da wird zu Hause von Haus aus vegetarisch gekocht
Genau,
und
da war das ja eh dann kein Thema.
genau, aber genau, gab es halt immer Wurst für Papa so, die man sich dann reinschneiden kann. So ungefähr. Und ja, vegan war dann echt, also das hat dann nochmal fast 4 Jahre länger gedauert,
Ja,
diesen
ist ja
Schritt zu
doch
gehen.
nochmal ein Schritt, weil einfach, ja, also speziell die Käsegerichte oder halt, wenn du halt dann sagst, gut, Fleisch brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber halt, ja, einfach dann irgendwas an, weil nur Gemüse und dann so, was nehme ich jetzt? Ja gut, dann nehme ich halt den Käse.
Ja, genau. Ja, so ein bisschen war das auch. Also, aber mittlerweile gibt es ja unfassbar, also es, in den letzten 3 Jahren gibt's, also du kriegst ja für alles ein Ersatzprodukt. Also
Also du hast ja letztes Mal Käsespätzle gemacht.
ja.
Oder habe ich gesehen? Ich
Ja.
habe schon gedacht, wann kommt denn dein Kochbuch raus? Das wird wahrscheinlich so das nächste sein. Dann, was war gestern? Pizza, oder?
Ja, Pizza, also wir holen halt Pizzabrot vom, also das haben wir nicht selber gemacht, sondern halt beim Italiener Pizzabrot geholt und da habe ich halt so ein bisschen veganen Frischkäse drauf gemacht, ein bisschen Ricotta-Käse. Genau, also es gibt da gibt mittlerweile echt super, super Alternativprodukte und ich finde es nur so wahnsinnig schade, weil so das, was es im Supermarkt gibt, im normalen Edeka, Lidl, Rewe, das ist halt, also was Fleischalternativen angeht, finde ich es okay. Die Käsealternativen finde ich fürchterlich, bis auf Frischkäse. Aber es gibt halt so viel tollere, leckerere, auch Bioprodukte, die halt teilweise einfach nicht im Supermarkt drin sind. Und das ist wahnsinnig schade, weil halt so Mainstream-mäßig halt nur das quasi ankommt, was du halt auch verfügbar hast, so
Ja, und dann
ungefähr.
probierst du es halt einmal und denkst du, na gut, muss es nicht unbedingt haben
Genau.
und dann schwappst du wieder
Gehst du wieder
über.
zurück, genau.
Ja.
Und es gibt aber so viel tollere Produkte. Und ich war im Herbst letzten Jahres auf der veganen Messe in München. Und da habe ich mich auch lange mit einem unterhalten, die eben auch eine holländische Marke vegane Käsealternativen herstellen. Und der hat mir dann halt auch nochmal gesagt, dass das Problem ist von so jungen Startups, also die kommen halt nicht in die großen Supermärkte rein, weil man muss sich halt einkaufen. Und die
Okay.
haben halt das Kapital nicht. Und die Produkte, die halt quasi da sind, das sind halt eigentlich eh von Molkereien oder Firmen halt wie Wiesenhof oder so, die
Genau,
halt mit
die halt
ihren
dann jetzt
Produkten
auch.
schon drin sind und dann halt das Alternativprodukt daneben stellen.
Ja, genau. Und die haben halt schon den, der Markenname ist halt irgendwie schon da.
Ja, genau. Aber es gibt halt einfach so viel tollere, bessere Produkte, die halt auch, weil ja auch immer dieses Vorurteil ist, so von wegen vegane Ersatzprodukte sind halt einfach nur Chemiekeulen und voll mit
Ja.
irgendwelchen ungesunden Inhaltsstoffen. Und es gibt aber auch Alternativen, die es halt nicht haben. Also so diese veganen Käsemarken, die ich halt kaufe, die sind halt, da hast du halt das Grundprodukt Cashew meistens oder halt Mandelbasis und dann ist halt teilweise halt wirklich nur Kräuter, Salz und Wasser drin. Und
Ja.
also halt wirklich nichts,
Das
was
wäre halt
irgendwie.
dann einfach wichtig, ja, weil das habe ich mir auch schon öfters gedacht. Ich möchte dann nicht, wenn ich auf ein Ersatzprodukt greife, das Gefühl haben, ich stopfe Unmengen von Chemie in mich rein, weil
Genau.
dann gehe ich auch wieder irgendwie vorbei an dem Ganzen, was ich ja, also ich möchte meinem Körper ja was Gutes
Genau,
tun.
aber das gibt's, das
Das
gibt's.
ist gut, dass du das sagst, dass es das gibt und du siehst, ich sehe es ja immer wieder bei dir, du teilst es ja auch öfters, wo du dann
Genau.
was einkaufst oder eben so eine Marke, die man vielleicht auch noch nicht kennt. Und das ist vielleicht dann auch gut, dass man darauf dann mehr den Fokus legt. Und ja,
Genau.
ist echt gut, dass du da so ein Bewusstsein dafür schaffst. dass es andere Möglichkeiten gibt und dass du ja auch daher kommst, dass du gerne Fleisch gegessen hast.
Ja, also das, und es gibt ja wirklich auch. So, was wollte ich jetzt sagen? Nein, also ich bin halt nicht so, nur weil ich jetzt mich dafür entschieden habe, dass ich mich so gut es geht, sage ich auch immer dazu, vegan ernähre. Weil wenn ich jetzt unterwegs bin mit Freunden und wir sind da irgendwo in einem Restaurant und oder was halt ganz schwierig ist, ist im Sommer halt wandern auf der Alm. Also
Ja,
entweder nimmst du halt so mit.
Käsebrot gibt's halt dann.
Genau, ja, also entweder nimmst du halt deine Brotzeit komplett selber mit, aber wenn du spontan irgendwo einkehrst, ist es halt manchmal einfach nicht möglich. So. Also man muss halt sehr viel mehr im Voraus irgendwie planen,
Ja.
wenn man es halt durchziehen will. Oder man sagt halt dann, okay, gut, ich ernähre mich jetzt 29 Tage im Monat vegan und wenn ich jetzt einmal das Käsebrot esse, dann ist es jetzt auch kein Weltuntergang. Und ich glaube, so sollte man irgendwie grundsätzlich an Dinge rangehen, dass man halt die Messlatte nicht so unschaffbar hochsetzt. Also ich
Nicht so dogmatisch dann
dogmatisch,
vielleicht.
genau, ja, weil, also ich, es ist ja in erster Linie mache ich es für die Tiere und für die Umwelt. Das sind so meine Hauptbeweggründe. Vielleicht auch da noch dazu nochmal, warum eigentlich Käse schlecht für Tiere ist. Die Thematik ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil darüber habe ich mir auch lange einfach keine Gedanken gemacht. Aber es ist ja nun einfach mal so, dass damit eine Kuh oder eine Ziege Milch gibt, die gibt ja nicht einfach so jeden Tag Milch, sondern dafür ist es erforderlich, dass halt einfach ein Kälbchen oder ein Zicklein geboren wird. Weil nur dann, also ich meine, eine Frau gibt ja auch nicht immer Milch, sondern
Ja,
wenn sie ein Baby hat, gibt es halt
ja.
Milch für das Baby. Und das ist das, dieses Bewusstsein ist, also wenn man sich das jetzt mal wirklich vor Augen führt, was diese Milch eigentlich ist, die ist ja nichts anderes als dafür da, das Baby von dem jeweiligen Tier oder dem jeweiligen Lebewesen zu ernähren. Genau, also es wird ja auch keiner auf die Idee kommen, hier sich selber die Milch abzuzapfen und daraus Käse herzustellen. Kann man sicherlich machen. Kannst du auch bei Pferden oder was auch
Ja,
immer
ja.
machen. Aber im Endeffekt ist diese Milch ja, was jetzt uns durch die Milchindustrie, Lebensmittelindustrie seit Jahren eingetrichtert wird, kein Lebensmittel, sondern wenn man es auf seinen Ursprung reduziert, ist es die Muttermilch für ein Baby.
Ja, okay.
Also dass an sich kein anderes Tier trinkt, kein anderes erwachsenes Tier schon gar nicht, trinkt von irgendeinem fremden Tier die Milch. Also das ist an sich schon mal diese Vorstellung, ist ein bisschen,
Ja,
wenn
aber
man.
von der Seite, glaube ich, haben wir das ganz oft noch nie betrachtet.
Ja, das ist
Also,
der
wenn du
eine
das so
Punkt.
erzählst, dann ist irgendwie logisch. Aber das ist so, du gehst in den Supermarkt, die Regale sind doch voll damit.
Ja, und vor allen Dingen ist, wenn du dir überlegst, in welchen Produkten überall Milchpulver drin ist, das
Ja.
ist ja eigentlich das Allerschlimmste, dass ja, dass diese Milchindustrie mittlerweile so eine Macht hat, dass ja in Produkten, wo du das überhaupt nicht vermuten würdest, wie Kartoffelchips, ist Molkepulver drin. Warum? Also, das ist so, es ist einfach eine wahnsinnige Industrie, die dahinter steckt und die dieses Produkt Milch vermarktet, obwohl es eigentlich ja im Endeffekt, wenn man es auf das hinunterbricht, was es ist da, um ein Neugeborenes zu versorgen. So, okay. Und was halt daraus resultiert, ist ja eigentlich, dass damit diese Kühe, die sowieso ultra hoch überzüchtet sind und teilweise nicht mal mehr laufen können, weil einfach diese Euter einfach so riesig sind, dass sie zu schwer sind für die Tiere, kommt einfach dazu, dass diese Kuh irgendwann aufhören würde, Milch zu geben. Deshalb muss sie wieder ein neues Kälbchen bringen. Und das Kälbchen brauchst du ja eigentlich nicht, weil das wird ja nur gezeugt sozusagen, damit die
Damit die
Kuh
Kuh
für die
weiter Milch.
Industrie weiter Milch gibt. Und in irgendeiner dieser Dokumentationen fiel dieses Wort Abfallprodukt Kalb. Es ist für die Industrie nichts anderes als ein Abfallprodukt. Dieses frisch geborene Kalb will die Milch seiner Mutter, weil das der natürliche Prozess ist. Aber es kann die ja nicht haben, weil wir wollen die ja, damit wir unsere Milchregale füllen und Milchpulver machen, um es in Chips reinzutun. Das heißt, dieses Kälbchen ist sozusagen überflüssig.
Ja.
Und es werden aber immer mehr neue Kälbchen produziert und produziert und produziert, weil wir wollen ja immer mehr, dass die Kuh Milch und Milch und Milch gibt. Das heißt, im Endeffekt, wenn man es so betrachtet, so eine Kuh, mei, wenn die gut ist, dann lebt die halt vielleicht 10 Jahre, obwohl sie normal vielleicht 20 leben könnte. Aber dann ist sie einfach durch diese Industrie. Und in dieser Zeit leidet sie eigentlich nur, weil sie muss halt, sie wird sofort von ihrem Kälbchen getrennt. Und jede Mutter will mit ihrem Kind zusammen sein. Ich meine, du hast selber Kinder, kannst du sie vielleicht irgendwie ansatzweise nachvollziehen. Und das darf sie nicht. Und ihr wird die Milch weggenommen und dann kommt sie immer wieder in diese Rotation.
In
Und
diesem Kreislauf einfach drin dann,
genau, und es
ja.
gibt halt dann so Lebenshöfe, wo halt dann Kühe, so Kuhaltenheim mäßig, wo die dann halt ja einfach mal Kuh sein dürfen. Und das Faszinierende ist ja, wenn du dann aufhörst, diese Kuh zu melken, dann werden ja diese Euter auch wieder ganz klein.
Ja.
Also das ist ja.
Ja, aber das sind so Sachen, die Geschichte hinter dem Ganzen, weil ich meine, nach vorne raus steht, ich lebe vegan. Und das ist
Ja.
ja oft so was in der Gesellschaft, so, oh nee, nicht schon wieder so ein Veganer. Also,
Ja,
sorry,
genau.
dass ich dir
Ja,
das so sage,
nein,
aber
alles
das
gut.
wirst du ja wahrscheinlich auch kennen.
Ja.
Aber jetzt so die Geschichte dahinter, worum geht's denn eigentlich? Das Bewusstsein ist definitiv
Das ist nicht
nicht
da,
da. Und
nein.
es liegt aber auch daran, ich meine, es soll jetzt nicht primär entschuldigend klingen, aber wir sind ja alle so aufgewachsen, so
Genau.
konditioniert letztendlich, haben das bekommen, was wir immer bekommen haben und hinterfragt es ja nicht.
Genau. Und
Und
aber wenn du, das ist das, deshalb finde ich diesen Vergleich mit der Tür eigentlich gut, weil du machst ja diese Türen spalt auf.
ja.
Diese Tür ist zu für den Normalverbraucher.
Genau,
Und
ja.
um zu verstehen, was eigentlich hinter diesen Lebensmitteln, Milch, Fleisch und so weiter passiert, muss man halt diese Tür einfach einen Spalt aufmachen. Die Hanna, mein Hund, ist jetzt gerade hier ein bisschen aktiv, was man vielleicht im Hintergrund hört. Genau, und man macht halt diese Tür so Stück für Stück auf. Und wenn du halt einmal dich in diesen Raum reinbewegt hast,
Ja.
dann ist es aber die einzige logische Konsequenz, auf diese Lebensmittel, so gut es geht, wie ich vorher gesagt habe, zu verzichten. Weil natürlich, wenn du sagst, okay, du willst es halt zu 100% durchziehen, dann hörst du ja nicht auf bei Lebensmitteln. Das geht ja weiter mit
Ja, klar.
Leder, mit Schuhen,
Genau.
mit Autositzen, mit Wolle. Es ist ja jedes tierische Produkt für sich hat ja
Ja,
eine
klar.
eigene Leidensgeschichte, Daunenwesten, alles Mögliche. Also das ist ja nicht nur die Lebensmittelindustrie. Das ist
Ja,
ja
ist eigentlich nur ein Teil davon.
ein kleiner Teil davon, von all dem. Ja, also es ist jetzt extrem, das zu sagen, aber es werden halt andere Lebewesen ausgebeutet zu unserem, ja, weiß ich nicht, zu unserem Wohlbefinden sozusagen. Und ich kann mich definitiv nicht als 100% Veganer betrachten. Das ist einfach, ich habe auch noch Schuhe aus Leder, die ich teilweise vor 5 oder 7 Jahren gekauft habe, wo ich mir halt auch keine Gedanken drüber gemacht habe. Aber die
Ja,
Schuhe jetzt wegzuschmeißen, macht in meinen
macht
Augen
jetzt auch
auch keinen
keinen Sinn,
Sinn,
ja.
weil sie sind ja trotzdem da und sie wurden ja schon produziert. Ich habe sie halt damals unbedacht gekauft und das ist ja auch wieder nicht nachhaltig. Und sie halten natürlich vielleicht auch einfach länger als jetzt ein veganes Lederprodukt, weil da diese Industrie halt noch am Anfang steht und viele Alternativen zu Sachen wie Leder sind halt einfach dann aus Plastik. Also es ist halt so,
Ja,
so
was ist
wo
hier
fängst du
so?
an? Wo, also ich sage jetzt
Ja.
mal, wenn du wirklich zu 100% nachhaltig vegan leben willst, dann musst du dich eigentlich nackig in eine Höhle verkriechen und Selbstversorger sein. Also wenn du wirklich alles 100% richtig machen kannst. Und deshalb sehe ich das halt auch nicht als, also ich freue mich über jeden, der mir jetzt sagt, okay, ich koche jetzt einmal die Woche vegan oder so eine Mahlzeit am Tag. Ich bin halt der Meinung, jede Mahlzeit zählt und jedes kleine bisschen auf dem Weg. Und ich habe selber irgendwie 5 Jahre gebraucht, um das zu erkennen und für mich zu akzeptieren und als ja auch zu verinnerlichen, dass es halt ja für mich der einzig richtige Weg ist, so
Ja,
zu
ja.
handeln. Und deshalb gehe ich auch nicht her und mache irgendjemand anders Vorwürfe. Also es sei denn, er quält direkt von meinen Augen irgendwie ein Tier. Da würde ich halt massiv einschreiten, wahrscheinlich.
Ja.
Aber weiß ich nicht, ich versuche auch, also klar, es braucht auch diese radikalen Seiten wie PETA oder Animal Rights Watch oder so, die halt wirklich das aufdecken und ein Bewusstsein schaffen und das auch mit Bildern zeigen, weil visuell kannst du es einfach viel mehr fassen.
Ja, und
Also
es
ich,
geht ja einfach um Bewusstsein, ja.
genau.
Wo ich es auch total schön finde, das muss ich immer sagen, du machst ja unser Netzwerktreffen und da
Ja.
sind wir ja in dem wundervollen Lokal Tropical in Übersee
Ja.
und die kochen ja ausschließlich vegan und dafür,
Nicht ganz, also sie haben vegetarisch
ach, vegetarisch vegan, ach
vegan.
so, das wusste ich jetzt gar nicht, aber
Ja.
auch dafür hast du ja uns allen schon die Tür geöffnet, indem dass du gesagt hast, dort findet das Netzwerktreffen statt. Und ja, wir lernen da halt auch neue Gerichte kennen, die es ja jetzt sonst so nicht gibt. Wenn du sonst ein Lokal gehst und du alle Alternativen hast, dann bleibst du oft bei dem, was du halt kennst.
Genau.
Und da finde ich es so toll, die haben immer ein fertiges Menü. Und ja, ich fand das bis jetzt immer super lecker.
Ja.
Und damit machst du ja die Tür auch schon wieder für uns alle ein Stück weit auf.
Ja, also genauso, also ich, dieser Prozess, den ich an mir selber halt durch mein Umfeld quasi mitgemacht habe, also dass ich halt dann, also einen großen Teil hat dann auch dazu beigetragen, dass ich, als ich selbstständig wurde, habe ich am Anfang für eine Firma gearbeitet, die veganes Hundefutter herstellt, weil Hanna ist nämlich auch Veganer, kann man dazu sagen. Also sie hat eine Futtermittelallergie, sie verträgt einfach kein tierisches Eiweiß. Dann fängt sie an, sich den ganzen überall aufzukratzen. Und da ist sie auch bei weitem nicht die Einzige. Das ist halt auch so ein Ding, was halt immer mehr Wellen schlägt. Und über die Redaktion bin ich dann auf einen Artikel gekommen, dass es eben möglich ist, Hunde auch vegan zu ernähren, also wenn sie alle Nährstoffe bekommen. Und dann war das so am Anfang auch, ja, okay, also jetzt mein Hund vegan ernähren. Es ist ja in anderen Ländern, zum Beispiel England, ist es ja auch verboten, also es zählt ja unter Tierquälerei. Also es ist strafrechtlich verboten. Und dann war ich halt auch so, okay, jetzt probieren wir das halt einfach mal aus. Also ich habe ja halt, ich habe ihr quasi selber die Wahl gelassen, ob sie es überhaupt fressen will. Und so beim Trockenfutter hat sie absolut keinen Unterschied gemacht. Also das war so, okay. Und beim Nassfutter hat sie am Anfang schon so, okay, was ist das jetzt? Und hat es dann aber gefressen und hat sich quasi selber dafür entschieden. Und ich habe halt gemerkt, es geht ihr besser. Also zum einen hat halt dieses Kratzen aufgehört, also diese Allergie, die sie quasi hat. Und zum anderen, zwei super schöne Nebenaspekte. Also sie hat viel weicheres Fell bekommen und sie riecht halt eigentlich fast gar nicht nach Hund. Also es gibt ja so Hunde, die so unangenehm riechen. Und das hat sie halt eigentlich überhaupt nicht. Also wenn sie mal sehr nass ist oder so, riecht sie mal ein bisschen nach Hund. Aber und mittlerweile liebt sie das. Also die bekommt davon alles. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich halt für die gearbeitet habe als Grafikerin. Ja, über ein Jahr und war dann auch nochmal so in einer komplett neuen Welt, weil halt fast alle im Team einfach vegan leben. Und da ist so, ich vertrage zum Beispiel keine Eier, also die esse ich nicht aus, weil, also esse ich inzwischen auch nicht, weil ich sie aus ethischen Gründen nicht mehr esse,
Aber es war
aber
davor schon
ich habe
so.
sie davor quasi schon nicht vertragen. Das heißt, wenn jemand jetzt einen Kuchen mit ins Büro gebracht hat oder so, war das immer so ein Ding. Ja, esse ich jetzt ein Stück oder so, wenn ich was esse, dann ist halt nicht so gut. Aber solche Fragen haben sich halt überhaupt nicht gestellt, weil wenn jemand was mitgebracht hat, war halt klar, es ist vegan, damit es für alle passt. Oder halt so, ja, wenn meine Kollegin mich gefragt hat, soll ich dir noch ein Cappuccino machen? Halt nicht diese Frage, ja, was habt ihr denn für
Welche
eine
Milch?
Milch? Ja, nein, es ist halt klar, Hafermilch, Punkt, oder Sojamilch. Und so diese Vorstellung, wie eigentlich eine Welt wäre, wenn es umgekehrt wäre, so. Du gehst halt in einen Café und bestellst halt das, was du willst und musst es nicht immer dazu sagen. Und dass es vielleicht irgendwann in 20 Jahren oder so ist, dass man das dann nochmal dazu, ich möchte aber Kuhmilch. In meinem Utopia ist es ja so, dass es irgendwann mit dem Fleischkonsum ist wie mit den Rauchern. Das war ja früher irgendwie auch völlig normal. Also ich kann mich noch erinnern, zu Schulzeiten gab es noch Raucherabteile im Zug und so. Oder man hat noch in dem
Sogar im
Bad.
Flugzeug durfte
Ja,
in den
ja.
letzten zwei, drei Reihen geraucht werden.
Und in
Da konnte man
meinem
sich das auch nicht vorstellen, dass es das mal nicht mehr so geben darf, ja?
Genau,
Ja.
in meiner Utopia-Welt ist es so, dass es vielleicht irgendwann in 50 Jahren so ist, dass es dann nur noch spezielle Restaurants gibt, wo es Fleisch gibt oder so, oder vegetarisch und so, das neue Normal ist. Aber mein Freund lacht mich immer aus, wenn ich das sage. Aber ich glaube da schon, also selbst so dieser Butterfly-Effekt, irgendwann schlägt es halt um, ne? Aber
Ja, also es verändert sich ja sowieso so
ja.
viel. Und irgendwann, also wenn du dir denkst, die Kinder, die jetzt aufwachsen, die ja jetzt in Familien aufwachsen, die von Hause schon vegan leben, die lernen das ja gleich so kennen, genauso wie wir damals aufgewachsen sind und halt das kennengelernt haben, was wir immer so bekommen haben.
Ja.
Also von dem her, also es wird dauern, aber es ist, denke ich mal, nicht so utopisch. Ich gehe da schon mit.
Ja, im Endeffekt ist es ja auch, wenn man es jetzt geschichtlich zurückverfolgt, diese Masse an Fleischkonsum, wie wir das heutzutage in den westlichen Ländern haben, das ist ja auch erst ein Phänomen, das so ja aus der Nachkriegszeit irgendwie so 60er, 70er Jahre angefangen hat, dass man da wirklich so eine Industrie draus gemacht hat. Weil davor war es halt eher, Fleisch hatte den Wert, den es haben sollte auch. Das ist halt irgendwie so der Sonntagsbraten und es war halt teuer. Und
Ja.
durch diese krasse Massentierhaltung und diese extreme Ausbeutung der Tiere ist es ja überhaupt nur möglich geworden, dass es halt so ein, ja, ich leg's mir halt morgens den Schinken aufs Brot und esse halt Mittag mein Schnitzel und abends halt auch noch. Und das ist halt zum einen super ungesund, wenn man einfach zu viel Fleisch, also sie lassen sich ja mittlerweile fast alle Volkskrankheiten wie Diabetes, Herzprobleme und so weiter auf Fleischkonsum auch zurückführen.
Ja.
Also das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, man braucht jetzt diesen, in Anführungsstrichen, extremen Umschwung. Weil wenn es noch so wäre, dass man halt irgendwie selber das Hausschwein hat, das dann halt zu einem besonderen Anlass geschlachtet würde oder so, dann wäre ja auch das nicht so extrem ausgeartet, wie es heutzutage ist, dass einfach
Ja.
überall Milchpulver drin ist, dass einfach Fleisch günstiger ist als Gemüse. Das ist halt einfach, diese Welt hat sich in den
Ja.
letzten 50 Jahren so völlig verdreht oder 60 Jahren. Und jetzt kommen
Es
wir
dreht sich gerade wieder
wieder
um,
zurück,
an
ja.
allen Ecken und Enden tut sich ja ganz, ganz viel.
Ja.
Ja. Ja, super. Mega, mega schön. Also so viel, so schön. Jetzt sind wir hier vom Tiny House über die Ernährung. Jetzt wollte ich noch ganz kurz darauf eingehen, eben auch bei unserem ja, Frauennetzwerktreffen hast du jetzt angefangen, so Frauenporträts zu machen oder Frauen in ihrem Wirken zu fotografieren. Und die Fotografie ist ja auch
Ja.
ein Bestandteil deiner Arbeit. Magst du dazu vielleicht noch irgendwas erzählen? Oder was so, ist da eine Idee dahinter oder was du damit vorhast?
Ich weiß nicht, das ist alles irgendwie so ein Prozess, der sich entwickelt hat. Also es war ja relativ spontan, dass ich im Herbst da diese Idee hatte mit diesem Netzwerk, weil ja, es ist auch so ein bisschen daraus entstanden, dass ich ja erst seit 1,5 Jahren wieder im Chiemgau bin und jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Kontakte hier hatte. Also
Ja.
sowohl privat natürlich meine Familie, aber so darüber hinaus, die Freunde von früher sind ja teilweise auch einfach weggezogen und so weiter. Und natürlich auch wenig berufliche Kontakte und dass man da halt einfach ja Menschen kennenlernt, die vielleicht irgendwie zusammenpassen und ja, wo man auch vielleicht Projekte zusammen starten kann. Das war so die Grundidee. Und irgendwie ist es jetzt aber so ein bisschen darüber hinaus was ganz Schönes
Ja,
geworden,
oft ist
weil
man startet mit einem, mit irgendeiner Intention und da darauf
ja.
schlägt ja so Wellen. Genauso wie meine Idee ja dann war, so, hey, die wundervollen Frauen hole ich mit alle in meinem Podcast, weil jeder hat eine Geschichte zu erzählen.
Ja, auf jeden
Und
Fall. Ja,
du
und
hältst es in Bildern fest.
ich halte es in Bildern fest. Irgendwie ist es daraus entstanden, dass ich mit einer eh Fotos machen wollte für neue Flyer und so weiter. Und ich habe halt festgestellt, gerade auf Instagram, dass das Interesse an dem Frauennetzwerk auch irgendwie da ist. Also
Ja.
ist ja, ich kriege ja, also jetzt fürs nächste Treffen am Donnerstag sind schon wieder 6 neue dabei. Also
Ja.
es wächst stetig und ich habe irgendwie nicht geglaubt, dass hier im Chiemgau da so der Bedarf so groß
Ja.
ist.
Also ich kannte das ja schon aus großen Städten, dass da viel in der Richtung stattfindet. Und ich habe mir eben auch gedacht, boah, das wäre so schön, wenn es hier sowas gäbe. Und auf einmal habe ich ja dann damals eine Anzeige gesehen und da habe ich gedacht, so, wow, ja, es gibt ja hier auch die Frauen, die selbstständig sind und jeder arbeitet so für sich und dieses Zusammenkommen und ja, sich austauschen, vernetzen und jeder hat ja irgendwo auch die gleichen Thematiken. Also, und da ist es halt echt großartig, dass du da so ein, ja, das hier geschaffen hast.
Genau, und dieses Netzwerk Frauen im Porträt ist quasi so eine Auskopplung aus dem Netzwerk, die dann eben damit gestartet hat, dass ich von einer eben Fotos für einen Flyer gemacht habe und dann so gedacht habe, ja, ist jetzt irgendwie schade, wenn das jetzt nur dafür, also ja, probieren wir das doch einfach auch gemeinsam irgendwie in den Social Media Kanälen zu wachsen, weil nichts anderes ist es ja als teilen, geteilt werden, gemeinsam irgendwie wachsen. Und darum soll es halt nicht nur im realen Netzwerktreffen gehen, sondern halt auch eben im digitalen
Und dann noch
Umfeld.
darüber hinaus. So, Sandra, jetzt haben wir über so viele verschiedene Thematiken gesprochen. Also du bist so
Dankeschön.
facettenreich. Also wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt und auch noch gern bei unserem Netzwerktreffen dabei sein will, dann kann derjenige sich bestimmt bei dir melden. Und also ich schreibe deine ganzen Sachen hier beim Interview in die Shownotes mit rein, wie man dich auf Instagram findet und da kann man wahrscheinlich am besten mit dir in Kontakt treten, oder?
Ja, das ist der einfachste Weg. Also dadurch, dass ich fast immer online bin, weil ich ja auch im Bereich Social Media Marketing arbeite und da irgendwie den einen oder anderen Kunden betreue in den Social Media Kanälen, ist es für mich auch eine gute
Ist
Chatfunktion.
Instagram eigentlich, mag ich auch total gern.
Ja, ich mag es eigentlich gar nicht so sehr. Also ich stelle auch immer wieder fest, eigentlich will ich, glaube ich, viel mehr wieder kreativ mit den Händen arbeiten und ein bisschen was bauen oder so, aber das kommt vielleicht auch bald. Sind da irgendwie an einem neuen Projekt vielleicht dran, aber
Das nächste kommt auf jeden
das
Fall
sehe ich
wieder.
sogar.
Aber
Genau.
jetzt so, wenn man mit dir in Kontakt treten will, ist
Es ist,
Instagram am
ja.
besten, genau.
Genau, ja.
Okay.
Genau.
Dann, ja, würde ich sagen, kommen wir hier einfach mal kurz zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen für dich mitgebracht, wo ich mir
Okay.
gedacht habe, ich möchte fragen, ja, was möchtest du Frauen mitgeben? Das ist aber so eine Frage. Vielleicht hast du da irgendeine Antwort, was du aus dem Herzen gerne Frauen mitgeben möchtest.
Also, ich kann aus meinem persönlichen Schrägstrich Leidensweg sagen, also es gibt eigentlich so aus meinen tiefsten Tiefpunkten habe ich es eigentlich geschafft, immer neue Energie und neue Ideen zu schaffen, so dieses Aufstehen, Krone richten, weitergehen und einfach ja überlegen, wenn man mit dem normalen, herkömmlichen Weg nicht weiterkommt, einfach die Perspektive zu ändern und zu sagen, was ist mein Ziel und neue Wege zu entdecken, wie ich an das Ziel hinkomme. Also auch dieses Tiny House zu bauen, war im Endeffekt aus dem Scheitern der Insolvenz des ersten Tiny Houses, dem finanziellen Verlust und dann noch getoppt von meinem Jobverlust, ist entstanden, okay, ich habe jetzt Zeit und kann das Haus selber bauen und mitwirken. Ja, also sonst hätten wir es uns nicht leisten können. Und ich hatte so, ja, welche Ressourcen hast du gerade? Okay, jetzt hast du halt gerade nicht das Geld, aber du hast die Zeit. Was, wie kann man die Perspektive ändern, dass das Ergebnis stimmt?
Ja, super,
Ja,
voll,
das
voll
ist
schön.
vielleicht.
Ja, Perspektive wechseln ist ganz toll. Und dann noch eins, ja, was möchtest du am liebsten in die Welt hinausschreien?
Ja, ich immer versuchen, auf das Positive zu fokussieren. Also ich hatte jetzt am Wochenende eine Geschichte, wo ich mich wirklich gefragt habe, was stimmt nicht mit den Leuten? Also es ging irgendwie um dieses Video, was wir vorher gesprochen haben, über das Vegane. Das hatte ich auch bei Tweets dann was geteilt. Und da hat dann wirklich ein anderer Veganer mich aus zwei Punkten, die überhaupt nichts mit der Thematik zu tun hatten, so kritisiert und ich habe mich dann auf die Diskussion mit ihm eingelassen und habe mir so gedacht, das ist eigentlich so das Problem, was die ganze Welt kaputt macht. Anstatt dass sich zwei Menschen, die grundsätzlich gleichen ja, Ideologien haben oder das gleiche Ziel verfolgen, dass sie sich dann wegen Kleinigkeiten, die aber mit dem Ziel an sich nichts zu tun haben, weil jemand irgendwie eine falsche Mütze auf hat oder was auch immer, so gegenseitig bekriegen, anstatt irgendwie die Synergien zusammenzunehmen und daraus was Großes zu schaffen, blockiert man sich wegen Winzigkeiten gegenseitig. Und so dieses, ja, gemeinsam können wir einfach so viel mehr schaffen. Und gemeinsam gibt es auch alle Lösungen für Welthunger, Hungersnöte, ja, egal welches Thema du aufmachst, es gibt die Lösungen, aber es ist immer eine Kostenfrage und es ist immer, weil irgendjemand anders die Macht hat und die nicht hergeben will und Macht und Geld einfach so viel wichtiger sind für einzelne Unternehmen oder Personen, anstatt irgendwie das große Ganze im Auge zu behalten. Das ist wahnsinnig traurig, aber man kann das im Kleinen irgendwie versuchen, positiv zu beeinflussen und dann auch einfach sagen, okay, bis hierhin geht's nicht. Ich habe dann bei dieser Diskussion irgendwann die Reißleine gezogen und habe demjenigen blockiert, nachdem er, keine Ahnung, fünfmal meine Aufforderung, lass es uns doch aus dem positiven Blickwinkel sehen und das ist doch schön, dass wir beide vegan sind, nicht eingehen konnte, habe ich gesagt, so, ich zieh mich jetzt aus dieser Situation raus, du willst einfach keinen Nenner finden,
Okay, ja, dann ist es halt
dann
einfach
ist es
so.
so. Dann gehe ich jetzt weiter und lass mich von dir nicht weiter runterziehen.
Also, einmal Perspektive wechseln und einmal den Blick auf das Positive richten.
Ja, ich
Okay.
glaube.
So mega, mega schön. Also ich danke dir vielmals dieses wundervolle lange Gespräch. Es ist doch etwas länger geworden wie geplant, aber es war einfach so toll, ja, dir zuzuhören, mit dir in Austausch zu gehen und wir werden das ganz, ganz viel teilen.
Schauen wir mal, ob das jemand anderes auch spannend findet.
Genau.
Ja.
Also, ich danke
Danke dir, dass du hier bist und dass ich bei deinem Podcast sein durfte.
dir. Okay, dann auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.